Auf der Serviette, die hier vorne liegt, steht: Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob ich damit gemeint bin, aber das könnte bei euch allen liegen. Schön, dass ihr da seid. Ist doch was Wunderbares, dass wir uns hier einfinden dürfen. Das nehmen wir vieles schon als selbstverständlich. In der Corona-Zeit haben wir gemerkt, die ist ja noch nicht vorbei, aber haben wir gemerkt, wie schwierig das war, dass wir hier sein konnten, beieinander sein konnten. Ja, Israel-Sonntag. Ich werde da nur einen Aspekt nehmen. Man kann nicht über ganz Israel jetzt reden. Und möchte deshalb mit einer Frage beginnen. Wie hältst du es mit der Religion? Kennt ihr das? Den Satz, im Grunde glauben alle an einen Gott. Muslime gehen in die Moschee, Juden in die Synagoge, Christen in die Kirche. Sie feiern auf unterschiedliche Weise Gottesdienste, schöpfen ihre Erkenntnisse aus unterschiedlichen heiligen Büchern und gebrauchen verschiedene Formen, um ihren Glauben zu bekennen. Aber am Ende läuft alles darauf hinaus, wir haben alle den einen Gott. So wird über Religion häufig geredet. Das bleibt hängen, wenn unterschiedliche religiöse Strömungen zusammenkommen. Wir glauben doch alle an den einen und denselben Gott. So erleben es Schüler und Schülerinnen im religionskundlichen Unterricht, wenn nebeneinander gestellt die Weltreligionen dargestellt werden, darüber informiert wird. Aber sobald man nicht mehr nur locker über Gottesvorstellungen nachdenkt und spricht und debattiert, sondern persönlich von gewichtigen Lebensfragen umgetrieben wird, ändert sich das Bild. Wenn zum Beispiel die Frage auftaucht, beim Tod eines Menschen, vielleicht auch eines jungen Menschen, was kommt nach dem Tod? Dann merken wir, wie die Wege auseinandergehen. Dann gilt nicht mehr der Satz, wir haben doch alle ein und denselben Gott. Denn da sagen die einen Religionen, jetzt endest du im Nirvana, im Nichts. Fertig, aus. Andere sagen, nein, nein, du wirst verwandelt in einen anderen Menschen oder sogar in ein Tier und kriechst dann über die Erde oder wirst ein neues Gewand bekommen und Körper und dann lebst du weiter. Also da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und im Christentum, wir haben es eben gesungen, du willst uns wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das ist was anderes. Als Nirvana, als Seelenwanderung, als Reinkarnation und, und. Also da wird dieser Satz sehr oberflächlich. Wir haben alle ein und denselben Gott. Dann kann man mit bloßen religiösen Gedankenspielen sich nicht mehr zufrieden geben. Dann bricht die Frage auf, ja, was bringt die Zukunft? Wo ist Erlösung? Und der Gedanke, dass wir immer noch weiterleben auf der Erde, hängt ja unter anderem in den Religionen damit zusammen, dass man merkt, wir sind schuldbeladen, wir haben so vieles falsch gemacht, so vieles versäumt und jetzt müssen wir im nächsten Leben das abarbeiten. Nein, das müssen wir überhaupt nicht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er gibt wahres Leben, gibt ewiges Leben und wir haben Vergebung und wir können froh in die Zukunft gucken. Das ist was anderes. Den Predigtext, den wir gleich noch, geduldet euch noch ein paar Minütchen, hören, da begegnen wir einer Frau, die nicht gerade eine vorbildliche, moralische und religiöse Vergangenheit hat. Aber angesichts ihres mühseligen Alltags und der schrägen Blicke, mit denen ihre Nachbarn ihr nachschauen, packt sie die Gelegenheit beim Schopf, einen Experten, einen echten Propheten nach dem Heil zu fragen. Jesus von Nazareth sitzt nämlich zur Mittagszeit am Brunnenrand in der Nähe der samaritanischen Stadt Sychar. Dort geriet er mit besagter zwielichtiger Frau in einen interreligiösen Dialog. Der Höhepunkt der Unterhaltung wird uns von Johannes im 4. Kapitel in den Versen 19 bis 26 dargestellt. Und die schauen wir uns jetzt an. Johannes 4, 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm, zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Erstaunlich, wenn man das so hört. Wie kommt Jesus überhaupt dazu, sich auf einen solchen interreligiösen Dialog einzulassen? Die Samaritaner sind ein religiös verwahrlostes Mischvolk, nicht Fisch und nicht Fleisch. So ein Eintopf, die packen alles zusammen. Ein paar Brocken aus dem Alten Testament haben sie herausgepickt und haben das vermischt mit mancherlei heidnischen und magischen Praktiken und Zutaten. Und was bei dem Religionsbrei der Samaritaner am Ende rauskommt, ist ungenießbar. Warum macht Jesus trotzdem diese Begegnung so wichtig? Er hätte sich doch wie alle frommen Juden es anders machen sollen. Er hätte lieber bei seiner Reise von Judäa nach Galiläa, Israel besteht ja aus 3 Bundesländern, 3 Teilen, Judäa, Galiläa und in der Mitte da Samarien. Und da ist er durchgegangen. Er hätte doch einen Umweg machen können, um das zu vermeiden, weiten Bogen herumgehen. Was hat er in dem Ort Sychar zu suchen? Und noch schlimmer, warum redet er mit dieser Frau, mit dieser so schuldbeladenen, belasteten Frau und dann noch mit einer Frau? Das war den Juden eigentlich untersagt. Jesus tut es. Hat er völlig den Durchblick verloren? Dass er mit dieser, ihr wisst schon, was ich meine, überhaupt spricht. Aber Jesus sieht das alles anders. Er riskiert diesen interreligiösen Dialog. Er spürt, dass die Frage der Frau nach der Wahrheit und nach dem Leben echt ist und ehrlich. Er will ihr helfen, wenn sie fragt: Wo geht's denn hier zum Heil? Und daraus wird deutlich, es genügt nicht, gottgläubig zu sein. Das sind also fast alle, jedenfalls in Deutschland. Immer wieder in Gesprächen kommt mir das entgegen: Ich glaube ja an Gott. Das ist es aber auch dann. Mehr, was dazugehört, kommt nicht dabei heraus. Die Frage nach der wahren Anbetung lässt sich künftig nicht mehr geografisch lösen, sagt Jesus. Also weder im Tempel von Jerusalem, das müsste ja die Juden fast beleidigt haben, noch auf dem samaritanischen Nationalheiligtum, dem Gerizim, von dem hier gesprochen wird. Weder hier noch dort ist Gottes Gegenwart garantiert. Und man kann sie auch nicht dadurch sicherstellen, dass man nach Tibet oder nach Mekka oder nach Benares pilgert. Benares ist die heiligste Stadt in Indien, bei den Hindus am Ganges, wo viele auch hinpilgern. Und alle meinen in den Religionen, da begegnen wir Gott, da erfahren wir Gott. Jesus sagt, weder auf dem Tempel noch auf dem Gerizim wirst du Gottes Gegenwart garantiert bekommen. Denn Gott ist Geist Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Komplizierter Satz. Ich lese ihn mal nach der Guten Nachricht Bibel, dann wird es verständlicher. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, zeigt, offenbart, deutlich macht. Da wird der Heilige Geist Menschen befähigen, euch, uns alle hier, dich und mich, er wird sie befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Das ist der Schlüssel. Nicht Garizim, nicht Tempelberg, nicht sonst was, nicht der Ganges und was es alles gibt, sondern im Geist und in der Wahrheit, das heißt, an jedem Ort anzubeten. Und dieser Verweis von Jesus auf den Geist und die Wahrheit ist nicht windig, nicht zum Abheben, das hat nichts mit irgendwelchen Erscheinungen zu tun, sondern bleibt in der Geschichte Gottes mit Israel fest verankert. Es geht um Bodenhaftung und nicht um mystische Träumereien. Deshalb gibt er der Frau auf ihre Frage nach dem Heil eine konkrete und gleichzeitig sehr provozierende Auskunft. Zwei Gedanken, sagt er. Erstens, das Heil kommt von den Juden. Wortwörtlich steht es hier. Das Heil kommt von den Juden. Damit kann man eine Samaritanerin und alle, die da leben, zur Weißglut bringen. Wer soll diesen Absolutheitsanspruch ertragen? Den werden wir aber nicht los. Originalton Jesus. Das Heil kommt von den Juden. Das vergessen viele. Jesus war ein Jude. Ist er nicht reichlich intolerant, der Jude Jesus? Nein. Er ist weder anmaßend noch intolerant, sondern realistisch. Mit den Samaritanern hat Gott in der Vergangenheit nie gesprochen. Nie gesprochen. Wohl aber mit den Juden. Und das Heil kommt von dem Volk, mit dem Gott geredet hat. Mag der menschliche Geist, und das tut er, noch so beeindruckende Leistungen hervorbringen, mögen Gesellschaften in Afrika, in Asien, in Europa noch so sehr beeindruckende kulturelle Eigenschaften hervorbringen, mögen religiöse Genies, und die gibt es überall auf der Welt, in allen Religionen, noch so tolle theologische Lehrgebäude, faszinierende Kulte und heilige Gotteshäuser im alten Orient auch errichten. Alles das bewirkt nicht das Heil. Das kann man im Urlaub bewundern, kann da hingehen, toll. Tolle Kultur, tolle Architektur. Aber hier geht es um die Frage, wer gibt mir Erlösung, wer bringt mir das Heil? Das ist das Gespräch, das diese Frau hier mit Jesus führt. Gewiss, Israel war in der Geschichte des alten Orients ein unscheinbares Volk, das Liechtenstein von damals. Und das ist schon verwunderlich und politisch damals unbedeutend und militärisch schwach. Aber Gott hat sich genau und gerade dieses kleine Volk ausgesucht und in einer Welt des Unheils eine gegenläufige Geschichte des Heils begonnen. Gott erwählte den Beduinen Abraham. Und diese Wahl hat ihn nie gereut. Man kann sich ja schon mal vertun bei der Auswahl von Menschen. Gott hat das nie bedauert. Gott sprach am Sinai die 10 Worte, die wir Gebote nennen, und gab Israel damit eine Lebensordnung, die für alle Völker heilsam und hilfreich wäre, wenn sie die beachten würden. Gott berief sich in Israel Propheten, denen er Vollmacht gab, zur Umkehr zu rufen. Und schließlich erwies Gott an diesem Volk durch Jahrhunderte der Zerstreuung und Verfolgung hindurch seine unverbrüchliche Treue. Israel existiert höchst vital und präsent im 21. Jahrhundert bei allen Aufs und Abs. Und inmitten der Völkergemeinschaft hat es sein umkämpftes Land wiedererhalten. Das Judentum zählt unbestritten unter die anerkannten Weltreligionen. Und doch ist das Judentum nicht eine Religion nur unter den anderen oder neben den anderen. Denn Jesus sagt zu der Samaritanerin, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, die Juden aber wissen, was sie anbeten. Und er sagt das ganz persönlich, wir Juden wissen, was wir anbeten. Gott hat nämlich in Israel menschliche Gestalt angenommen. Da kam Jesus zur Welt. Der Gott, der Geist ist, so wie es hier heißt, wurde in Jesus Mensch aus Fleisch und Blut. Der Unnahbare wurde zum Greifen nahe in Jesus. Bedeutet aber nun die beschriebene Erwählung Israels und Vorrangstellung Israels von Gott aus gesehen nun den Ausschluss aller anderen Völker vom Heil? Bleibt das Gotteswort ein sorgsam gehütetes Geheimnis Israels, verborgen in den Buchstaben der hebräischen Bibel des Alten Testamentes? Wird der Messias die politischen Vormachtsträume Israels erfüllen und dieses winzige Volk auf Kosten aller anderen Völker zu Weltruhm bringen? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Jesus, der am Brunnen des Erzvaters Jakob mit einer Samaritanerin über den Glauben spricht, der hat als der Auferstandene, das stand ja noch aus, nach dem Gespräch erst, hat als der Auferstandene die Türen zur Weltmission aufgestoßen, indem er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nun ist die endgültige Bewegung in die Heilsfrage gekommen. Kein Volk, keine Religion, kein einzelner Mensch bleibt von Gottes Ruf und Gottes Rettung ausgeschlossen. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, was im Zusammenhang des interreligiösen Dialogs zwischen Jesus und der Samaritanerin deutlich wird. Also das erste ist, das Heil kommt von den Juden. Das ist die Basis. Ohne die Basis wird alles andere später Nacht und Nebel. Und das zweite ist jetzt aber, das Heil geht zu den Völkern. Es bleibt nicht bei den Juden. Es bleibt nicht bei Israel. Es geht zu den Völkern. Ja, Religion kann ganz schön anstrengend sein. Die Frau hat das am eigenen Leib erfahren. Mit Gott in Kontakt zu treten, heißt für sie, den steilen Berg Gerizim hinaufzusteigen. Sie muss sich mit ihren Lasten mühsam hinaufschleppen. Und es ist auch ein steiniger Pfad, die Gebote zu halten. Alle, die die Gebote halten möchten und wollen und tun, wissen, es ist nicht immer so einfach. Sie hat es jedenfalls bisher nicht geschafft. Sie war ja bereits 5-mal verheiratet, also sie hat das nicht geschafft. Und jetzt hat sie auch einen Mann, mit dem sie zusammenlebt. Ein steiniger Pfad, ihr Leben. Und sie meinte, immer wenn ich auf den Berg Gerizim klettere, dann wird mir die Last genommen. Nein, die Last wurde ihr nicht genommen. Sie hat sie immer wieder mitgeschleppt. Zudem gibt es verschiedene Berge, auf denen Gott verehrt wird. Berge mit unterschiedlich weiten Einsichten. Soll sie diese etwa nacheinander erklimmen? Erst den Berg Gerizim und dann noch zum Gangesreisen und sonst was machen, um Gott tiefer und besser zu kennen und kennenzulernen? Nein, muss sie nicht. Jesus sagt, ich nehme dir die Last ab, denn ich bin's, der mit dir redet. Nachdem sie ihn ja gar nicht so richtig erkannt hat, sagt sie, da soll doch einer kommen, der Christus heißt. Und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Sie merkt gar nicht, dass Jesus derjenige ist. Und deshalb sagt er zu ihr, ich bin's doch, der mit dir redet. Ich bin derjenige, der dir das Heil gibt, der dir das ewige Leben gibt und das wahre Leben gibt. Du brauchst dich nicht auf Wallfahrt zum Berg Zion zu begeben. Du brauchst nicht die lange Reise zu einem indischen Ashram, das war so ein Meditationszentrum, in Indien auf dich zu nehmen, um Gott in deinem Inneren zu entdecken. Und auch so schön und beschwerlich der Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist, er ist keine Voraussetzung dafür, Gott zu finden. Das ist ja das Ziel des Jakobsweges. Kann man alles machen, aber das Heil finden wir da nicht. Ich bin's, der mit dir redet. Das Heil liegt nicht in einer Religion, sondern in einer Person. Das ist der Unterschied. Alle Gottsuche kommt in Jesus zum Ziel. Bei der theologischen Wahrheit geht es nicht um schwierige und abgehobene Erkenntnisse, sondern um Zuverlässigkeit und Gemeinschaft mit dem, der in Person die Wahrheit ist. Das müssen wir uns auch als Christen immer wieder sagen, dass wir da nicht in eine falsche Richtung abdriften. Die Wahrheit, das Heil liegt nicht in irgendeinem System, in irgendeiner Religion, sondern in einer Person. Wo Jesus ist, da ist Gott. Und Anbetung hängt nicht an bestimmten Kultstätten und Heiligtümern, sondern daran, ob sich Menschen im Namen von Jesus versammeln. Das kennen wir doch, auch aus der Bibel. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da müssen wir nicht irgendwelche Kultstätten aufsuchen, es sei denn aus kulturellem Interesse. Wo zwei oder drei versammelt sind, die Zahl steht ja nur dafür, überall, wo ihr zusammenkommt, da ist er mitten unter uns, dürfen auch mehr als drei sein. Heute sind wir ja auch mehr, da ist er auch unter uns. Dieser Gottesdienst ist überall möglich. In kleinen Gruppen, in einem Hauskreis, Gebetskreis oder in einer gotischen Kathedrale, völlig egal. In einer Betriebskantine, und ich weiß, dass auch dort gebetet wird, in manchen, oder einem Gemeindehaus, auf dem Schulhof oder in einer Friedhofskapelle. Überall ist die Möglichkeit zu beten und Gott zu begegnen. Da muss ich keine schweren Bergwege gehen. Gott begegnet uns im Alltag der Welt und nicht nur in besonders heiligen, würdevollen Stunden. Entscheidend ist, dass wir zum Vater beten dürfen. Der Vater will solche Anbeter haben, sagt Jesus. Solche will er haben, die unkompliziert mit ihm ins Gespräch kommen. Das sagt er zu der Frau und auch zu uns. Bisher war Gott für diese Frau unendlich weit weg. Das hat sie noch nie gehört und noch nie so gesehen und noch nie erlebt. Vor ihm kann man nur erschrecken, denkt sie, der unnahbar Heilige, der unbestechlich Gerechte, der Gott, der fernab im Tempel thront. Und es muss ja erst gesagt werden, ich bin's, der mit dir redet. Du kannst Jesus anbeten im Geist und in der Wahrheit, also praktisch überall im Alltag deines Lebens. Und diese Frau kann natürlich sich erschrecken, muss sich erschrecken bei all dem, worin sie schuldig sich fühlt. Aber nun stellt ihr Jesus Gott als den Vater vor Augen. Dieser Vater erbarmt sich über das Chaos ihres Lebens und er nimmt sie trotz ihres Versagens an. In seine Arme darf sie sich flüchten. Wenn man die Geschichte weiterliest, wird man es entdecken. Es war mehr als eine Sternstunde der Menschheit, als sich Jesus auf den Rand des Jakobsbrunnens setzte. Es war eine Gottesstunde. Das Heil kommt von den Juden und geht von dort unmittelbar und direkt zu den Samaritanern. Und die stehen für die ganze Welt. Das Heil geht zu allen Völkern. Menschen, die fern waren von den Verheißungen Israels, sind plötzlich voll dabei. Jesus öffnete in Samarien bereits die Tür zu den Völkern einen Spalt breit. Und als er dann später seine Jünger lossandte bis an die Enden der Erde, da wird das sozusagen in die Breite geführt und in die Weite. Aber hier geht's los. Von dieser Stunde am Jakobsbrunnen an ist Jesus Christus selbst die Tür. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, haben wir gesungen, und auch die Tür ist er. Er teilt Jakobs Heil unter die Nationen aus. Israels Sendung kommt unter uns zur Erfüllung. Nein, nicht alle Welt erkennt es und betet ihn an, aber in aller Welt wird er angebetet. Wirklich in aller Welt. Es gibt kaum einen Landstrich auf dieser Welt, wo es nicht einen Teil der Bibel gibt, die übersetzt worden ist. Und ich hatte gestern ein Traugespräch mit einer Chinesin, die einen ganz anderen religiösen Hintergrund haben. Die will einen Deutschen heiraten. Und da habe ich sie gefragt nach dem Glauben des Buddhismus. Ein bisschen kenne ich mich da aus, aber auch nur begrenzt. Aber nein, sagt sie, das ist bei den Buddhisten in China, wie auch in manchen Ländern Europas so, man ist zwar Buddhist, aber man hält nicht viel davon. Und so will sie auch keine buddhistischen Anteile in einer Trauung, das muss ich in Süddeutschland machen, sondern eine vom Wort Gottes geprägte Trauung und Lieder, die alle aus dem christlichen Umfeld sind. Das heißt also, die Tür ist aufgestoßen seit diesem Brunnenerlebnis. Und es geht in alle Welt, auch wenn es nicht von aller Welt akzeptiert wird, also von allen Menschen, aber es geht zu allen Menschen. Und das ist eine wunderbare Geschichte, ja, die uns hier von Jesus hier hinterlassen oder von Johannes hinterlassen ist, dass wir diesen Text, den wir heute als Predigtext hatten, uns auch aufgetragen ist, ihn immer wieder auch zu deuten. So wollen wir gewiss sein in dem Glauben, in dem wir stehen und nicht immer Minderwertigkeitsgefühle haben. Was richten wir Christen schon aus? Ich glaube, eine Sehnsucht ist da nach authentischem Glauben unter den Menschen. Die wollen nicht dieses Drumherum, dieses Gespielte, das Unehrliche, sondern sie möchten entdecken den, der mit ihnen und zu ihnen redet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir durch uns hindurch bei aller Begrenztheit und Unmöglichkeit, die uns eigen ist, Jesus hindurch schimmern lassen. Amen.